Gottes Wort für den Ewigkeitssonntag im Jahr 2014 steht im zweiten Petrusbrief. Es ist so, dass jetzt diese sechste Predigtreihe zu Ende ist und mit dem kommenden Adventssonntag geht wieder die erste Predigtreihe los. Es sind sechs Predigtreihen, die es insgesamt gibt in unserem Ablauf. Im zweiten Petrusbrief heißt es: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Umkehr finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh, du wirst allein ganz Recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, im März 1979 wurde von 9 Satelliten ein verrücktes Ereignis im Weltraum festgehalten. Es gab dort eine Energieexplosion unvorstellbaren Ausmaßes. Astrophysiker haben das so ausgerechnet, es hat nur eine Zehntelsekunde gedauert, aber mehr Energie ausgestrahlt als die Sonne in 3000 Jahren. Unglaublich. Das Ganze hat uns wenig berührt damals, weil es in der Milchstraße 49 stattgefunden hat und es war dann weit genug weg. Ich habe dann nochmal nachgeschaut. Es ist in diesem Jahr der Rekord gebrochen worden. Wie Sie das hier sehen, gab es, als so ein sterbender Stern, sagt man dann, ja, sich verwandelt hat, eine Energieausstrahlung, die hat alle Rekorde gebrochen. Sie sehen, das ist dann so eine Art Blitz, nennt man das dann, und das kriegen alle ihre Namen mit Nummern. Es gibt jedes Jahr ein paar hundert. Ich habe das faszinierend gefunden. Die Himmel werden zergehen, die Elemente vor Hitze schmelzen. Sehen Sie, lange Zeit hat man gedacht, was soll der Unsinn? Wie soll das passieren? Es ist heute jedem klar, wenn das nicht in der Milchstraße 49 passiert, sondern ganz in der Nähe irgendwo, dann ist es mit uns in einer Sekunde vorbei. Das braucht nicht mal eine Sekunde. Dann wäre alles zerschmolzen. Es ist unglaublich, was da passiert. Hier, Sie können es vielleicht noch lesen, dieser Blitz, der Rekordblitz in diesem April, der war eben zum Glück nur 4 Milliarden Jahre entfernt. Also ist nicht ganz wenig, gell? Aber das war schon nahe gegenüber den Blitzen, um die es vorher ging. Mich hat es nochmal fasziniert, Physik und Mathe, das war mir in der Schule das Allerliebste. Manchmal denken wir ja, wir haben so viel in der Hand. So viel in der Hand. Was haben wir denn wirklich in der Hand? Die Menschen, die das gemessen haben, haben gemerkt, der neue Blitz hat alle Theorien über den Haufen geworfen. Jetzt müssten wir wieder was Neues finden. Man müsste eine neue Idee haben, wie man das erklärt, was da passiert ist. So schnell ändert sich unsere Wissenschaft. Und wir denken oft, wir haben so viel in der Hand. Ich wollte es mal provozierend heute Morgen sagen. Sehen Sie, wir denken, mit einem Atomkrieg könnten wir die Welt auslöschen. Aber jeder Atomkrieg ist nur ein Kinderfeuerwerk gegenüber dem, was stetig in unserem Weltraum abläuft. Wir sind nur so kleine Lichter. Mit allem, was wir machen. Und sehen Sie, wenn die Bibel vom Weltende redet, so wie es in unserem Bibelabschnitt heute ist, 2. Petrus 3, wenn die Bibel vom Weltende redet, dann geht es ihr niemals um ein Horrorszenario. Ja, diese Vorstellung, dass so ein Blitz uns geschwind in einer Zehntelsekunde alles auslöscht. Darum geht es der Bibel nicht, sondern der Bibel geht es um das Neue. Ihr geht es um die neue Erde und den neuen Himmel. Das ist ihr Ziel. Das ist für uns Menschen des 21. Jahrhunderts im Grunde nicht weit weg. Wir können uns ja tatsächlich vorstellen, dass diese Erde so geschwind hinweg sein könnte. Ist für uns vorstellbar geworden. Wir könnten sie auch zugrunde richten selber und vielleicht tun wir es. Aber die Bibel, die fragt sie und mich, glaubst du an eine neue Erde und einen neuen Himmel? Nicht glaubst du, dass diese Erde irgendwann mal zu Ende geht und kaputt gemacht wird, sondern glaubst du an eine neue Erde und einen neuen Himmel? Und dann sagt sie ein kleines Sätzchen dazu, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wenn ich Sie frage, können Sie sich eine Welt vorstellen, in der Gerechtigkeit wohnt? Ich glaube, dann wird es noch schwieriger. Sehen Sie, das ist erst 200 Jahre her, da haben die Menschen gedacht, ja, die schaffen wir selber. Wir schaffen die Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. So hat man in der Aufklärung gedacht. Und man hat noch bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts gedacht, das können wir selber und wir können es ohne Gott. Und dann sind zwei Weltkriege vergangen. Dann war einer da und ich noch da, der gesagt hat, yes, we can. Und wir glauben es nicht mehr, dass wir es selber schaffen, oder? Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der denkt, der Mensch schafft die Welt selber, in der Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube es nicht. Wir leben in der Faszination des Schrecklichen. Sehen Sie, es gibt ganz viele Filme vom Ende der Welt. Von der Offenbarung, diese Katastrophen. Da haben die Menschen Filme gemacht, weil das Schreckliche ist faszinierend. Und wir erfinden noch alles Schreckliche, was vielleicht noch gar nicht gibt. Wir leben in einer Welt, in der das Schreckliche fasziniert. Aber sehen Sie, das ist mir wichtig, zunächst festzuhalten. Die Bibel, der geht es nicht ums Horrorszenario, nicht um das letzte Mega-Ereignis, sondern der Bibel geht es darum, dass wir eine Hoffnung haben auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und es wird eine Erde sein ohne Leid, ohne missbrauchte Kinder, ohne Kinder, die zu früh sterben, ohne Menschen, die ihr Leben nicht erfüllt haben, ohne Sterben überhaupt, ohne Angst und Depression. Das ist eine ungeheure Erwartung, die die Bibel uns heute mitgeben möchte. Und ich habe so ein ganz kleines Beispiel dafür. Ich finde es wunderbar. Der Michelangelo wurde von einer Gräfin besucht. Und die Gräfin, die hat mit ihm so sich unterhalten. Und dann hat er schließlich gesagt, ich bin jetzt 86 Jahre alt und freue mich, bis ich heimgehe zu meinem Herrn. Und hat die Gräfin gesagt, Sie sind lebensmüde, Michelangelo. Und Michelangelo hat so geantwortet, nein, ich bin lebenshungrig. Ich bin lebenshungrig. Ich glaube, Sie spüren den Unterschied nicht. Da hat einer noch die große Erwartung mit 86 Jahren. Ich gehe auf das Leben zu. Das liegt nicht hinter mir, ich gehe aufs Leben zu. Verstehen Sie, wir warten auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und ich habe gedacht, wie warten wir denn? Warten wir wie auf ein WM-Finale Deutschland-Brasilien? Wie warten wir? Warten wir wie ein Kind auf Weihnachten? Oder wie eine Braut auf die Hochzeit? Oder wie ein Kranker auf das Gesundwerden. Oder wie ein alter Mensch auf den Besuch der Kinder. Ich glaube, hungrig Wartendes sein, das wäre das richtige Bild. Dass wir hungrig Wartendes sind auf die Herrlichkeit Gottes. Und sehen Sie, das hat zwei Folgen. zwei Folgen. Es geht zunächst um unsere Geduld, um unser Warten. Es geht um unsere Geduld. Da in diesem Predigtext heißt es ja, manche Leute sagen ja, das zieht sich hin. Das kommt überhaupt nicht mehr. Es gibt eine, sagen Sie verrückte oder eine nette Geschichte, kennen Sie den Melchior Hoffmann? Wer kennt den Melchior Hoffmann? Ist nicht aus Hessigheim, aber er ist Schwabe. Hat allerdings von 1495 bis 1543 gelebt, also ist ein bisschen ein paar Jährchen her. Wir kennen ihn nicht mehr persönlich, aber dieser Melchior Hoffmann, der war Baptist, würden wir heute sagen. Damals sagte man Täufer. Und dieser Täufer, die haben damals nur die Erwachsenen getauft und es war hochgefährlich. Dafür ist man oft hingerichtet worden. Und die Täufer waren damals verfolgte Leute. Und ein Täufer hat diesem Melchior Hoffmann, diesem Schwaben, gesagt, er werde nach Straßburg zurückkehren, werde dort ein halbes Jahr im Gefängnis liegen und dann werde Jesus wiederkommen und er werde im tausendjährigen Reich eine Täuferprozession durch die ganze Welt führen. Also das war eine Vision, die der hatte und die der diesem Melchior Hoffmann gegeben hat. Und er war Schwabe, wir Schwaben sind eigentlich nüchtern. Aber der Melchior Hoffmann, wissen Sie, was der gemacht hat? Der ist schnurstracks nach Straßburg gereist. Und dann hat er ein halbes Jahr gewartet und sie haben ihn nicht ins Gefängnis gelegt. Dann ist er zum Rat der Stadt und hat gesagt, sie mögen ihn doch ins Gefängnis legen. Also gell, wir Schwaben, merkwürdig. Und der Rat der Stadt hat es tatsächlich gemacht. Er ist 1533 ins Gefängnis gekommen und hat gedacht, dass Jesus im Jahr 1533 wiederkommt. Er hat es so irgendwie ausgerechnet gehabt. Aber Jesus kam nicht. Und wissen Sie, dann hat er 10 Jahre, und das Gefängnis war damals unmenschlich, 10 Jahre im Gefängnis verbracht, bis er gestorben ist. Er hat seinen Glauben und seine Hoffnung nicht aufgegeben. Er hat daran festgehalten bis zu seinem Tod. Er hat gesagt, gut, ich habe mich verrechnet. Aber der kommt. Und sehen Sie, ich dachte, wie ist das? Wir sind ja viel zu nüchtern, nicht um sowas zu tun. Wir sind auch viel zu nüchtern, um etwa nach Russland aufzubrechen. Vor 200 Jahren sind viele schwäbische Mütter und Väter nach Russland gereist. Wissen Sie warum? Ja, weil sie gedacht haben, da sind sie näher im Osten, von dort her kommt Jesus wieder. Das war mit einer Motivation in Russland, dort ein Gemeinwesen aufzubauen. Das waren ganz viele schwäbische Väter und Mütter, unsere soliden schwäbischen Väter und Mütter. Auf die Idee kämen wir gar nie, nicht? Aber die haben so gewartet, dass sie gesagt haben, wir wollen bereit sein. Es ist ganz schön schwierig, wir sollen ja nicht berechnen, wann Jesus wiederkommt, sagt die Bibel ganz klar. Jesus sagt, ich weiß es selber nicht, das weiß nur der Vater im Himmel. Aber zwischen der Sehnsucht des Wartens und der Nüchternheit, in der wir leben sollen, das ist eine ganz schöne Spannung. Wir sind nicht in Gefahr, nach Russland zu reisen und auch der Nico und der Lukas sind nicht in Gefahr, dass sie irgendwie sich ins Gefängnis legen lassen, gell, so einfach so. Wird niemand von uns machen. Aber wisst ihr, die Gefahr bei uns ist die, dass wir in unserem normalen Leben, dass wir da versumpfen in unserem Wohlstand. Und dass wir nicht mehr irgendwie bereit sind für das, was Gott für uns vorhat. Das ist unsere Gefahr. Und sehen Sie, ich wünsche mir, dass wir so bereit sind, wie es in diesem Bibeltext heißt, das klingt nicht so attraktiv, in heiligem Wandel und frommem Wesen. Aber man könnte es auch anders übersetzen und könnte sagen, innerlich und äußerlich bereit, dass der Jesus tatsächlich kommen könnte. In anbetender Ehrfurcht und brennender Liebe auf diesen Jesus hin unterwegs. Das wär's doch. Und wenn Sie und ich, wenn wir uns heute prüfen, wie sieht's denn da aus bei uns? Wie sind wir unterwegs? Wir brauchen Geduld. Es geht zunächst um unsere Geduld. Aber sehen Sie, Gott sei Dank. Ich muss mal doch weitergehen. Ja? Jetzt kommt's. Gott sei Dank, sagt unser Predigtext, hat Gott auch Geduld. Das ist das andere, dass Gott Geduld hat. Sie fragen sich sicher oft, und ich frage mich es auch, warum beendet Gott nicht das Leid der Welt? Warum nicht? Warum passiert wieder sowas wie gestern nicht? Da hält man einen Bus an und dann erschießt man alle, die nicht lesen können aus dem Koran. Ist doch furchtbar, gell? Ist nur ein kleines Beispiel für die Schrecklichkeit unserer Welt. Warum beendet Gott es nicht? Wissen Sie, was der zweite Petrusbrief sagt? Er sagt, weil Gott Geduld hat. Weil Gott Geduld hat. Geduld mit Ihnen und mir. Geduld auch mit solchen Verbrechern. Gott hat Geduld. Eine unverständliche Geduld. Und Gott wartet auf Menschen. Das ist doch verrückt. Wir hätten ja sagen können, ja, Gott soll die Welt beenden vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann hätte es euch alle nicht gegeben, gell? Mich auch nicht. Oder Gott hätte auch die Welt beenden können zur Zeit von Martin Luther. Aber dann hätte es einen Johann Sebastian Bach auch nicht gegeben. Und jetzt sagen Sie mir, wann soll denn Gott die Welt beenden mit ihrem Leid? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das Tolle ist, dass ihr und ich sagen dürfen, Gott wartet auf dich. Ja, Gott hat auf euch gewartet, euch Konfis, hat auf mich gewartet, hat gesagt, du bist wichtig genug, ich warte auf dich. Jeder von uns, so wie er heute da sitzt, darf das so denken über seinem Leben. Gott hat gewartet, dass du dein Leben hast und dass du dein Leben mit Gott verbindest und dass du auf der neuen Erde deinen Platz bekommst. Denken Sie heute mal diesen Gedanken über sich. Gott hat auf mich gewartet. Tausend Jahre sind wie ein Tag, dann sind 4 Milliarden Jahre nicht viel, ne? 1000 Jahre wie ein Tag. Aber auch ein Tag wie 1000 Jahre. Haben Sie das schon mal durchgedacht? Wenn ein Tag wie 1000 Jahre ist, dann ist eine Stunde, nein, ich habe es jetzt falsch gesagt, wie 365, ja, dann wäre eine Stunde wie 365.000 und dann wäre eine Sekunde wie 365.000 Sekunden. Wenn man sich das mal vorstellt, eine Sekunde meines Lebens teilt Gott in 365.000 kleinste Teile und beachtet jeden kleinen Teil. Ist unvorstellbar, gell? Heute Nachmittag beim Autorennen, ne? Wenn die da ihre Runden drehen, da geht es manchmal um Tausendstel Sekunden. Und wenn die Skifahrer manchmal, ja, da geht es auch um Hundertstel Sekunden, wer schneller ist. Und versteht ihr, Gott löst noch größer auf, sagt hier der Petrusbrief. Er löst zu 1.365.000stel jede Sekunde deines Lebens auf und beachtet jeden kleinsten Teil. So wie er jedes Haar auf unserem Haupt gezählt hat. Bei manchen ist das einfacher, bei anderen schwieriger, gell? Gott beachtet das Kleinste. So ist Gott. Und der Petrusbrief macht uns Mut, Leute, seid mit diesem Gott unterwegs. Das lohnt sich durch alles hindurch. Der bringt dich zum Ziel. Hungrig warten auf diesen Gott.